Session 23, live question and answer session number one. Ja, schöne Grüße an alle. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich wurde gefragt, hier auf Zoom eine Live-Sitzung zu veranstalten, wo ich dann Fragen in Bezug auf die Bodhisattva-Avatara-Belehrung beantworte. Und ich werde damit beginnen, zuerst ein paar Fragen, die schon gesandt wurden, in schriftlicher Form zu beantworten. Wenn es dann noch direkt welche Fragen gibt, dann könnt ihr die natürlich gerne auch stellen. Die erste Frage hier ist, für diejenigen, die zum ersten Mal an diesem Kurs teilnehmen, könntest du etwas noch darüber sagen, wer Shantideva war und wo seine Belehrung herkommt? War es, stützt er sich auf die Sutren oder auf seine Gurus oder auf eine göttliche Inspiration? Und außerdem auch würde ich gerne wissen, warum er als so unorthodox galt bei seinen Universitätskollegen in Nalanda. Rinpoche antwortet, Shantideva wurde als Prinz in Südindien geboren und als er jung war, lernte er einige Aspekte des Dharmas und erhielt Einweihungen und Anweisungen von Manjushri. Durch seine Praxis entwickelte er großes Vertrauen und Hingabe zu Manjushri. Und in der Nacht, bevor er als König intronisiert werden sollte, hatte er einen Traum. In diesem Traum sah er Manjushri auf dem Thron sitzend, der eigentlich für Shantideva als zukünftiger König gedacht war. Und im Traum sagte Manjushri, willst du wirklich auf diesem Sitz sitzen, auf meinem Sitz? Als Shantideva aufwachte, nahm er wahr, verstand er, dass das ja ein Hinweis dafür war, dass er nicht auf dem Thron sitzen sollte, um ein König zu sein. Und daher ran er weg. Und so kam er nach Ostindien und dort traf er einen Lehrer, unter dessen Leitung er dann viel studierte und praktizierte und schließlich selbst ein sehr gelehrter und verwirklichter Meister wurde. Nachdem er hier und dort reiste und verschiedene Dinge tat und nicht immer wie ein ordinierter Mönch sich verhielt, lebte er auch nicht immer im Kloster und hat dann manchmal auch die konventionellen Regeln gebrochen. Zum Beispiel hatte er, so heißt es dann auch, lange Zeit, für viele Jahre mit einer Bettlergemeinschaft die Zeit verbracht und für viele Jahre war er auch ein Bodyguard des Königs. Und es gibt da eine Anekdote über Shantideva. Als er der General des Königreiches war, dann war er wirklich sehr erfolgreich und hat den Frieden auch wirklich gut aufrechterhalten. Wie auch immer, es wurde gesagt, dass er nicht ein wirkliches Schwert besäße, denn irgendjemand hatte entdeckt, dass er nur ein Holzschwert hatte. Und das rief dann in manchen Leuten Eifersucht hervor und sie dachten, das wäre Shantidevas Schwachstelle. Sie informierten den König und sagten, weißt du, dass der General, von dem du denkst, er wäre so stark und machtvoll, weißt du, dass er gar nicht mal ein richtiges Schwert hat? Er hat nur so ein Holzschwert. Frag ihn doch mal danach. Und als sie sich dann beim nächsten Mal trafen, fragte der König Shantideva, kannst du mir dein Schwert zeigen? Und Shantideva sagte, nein, ich werde es dir nicht zeigen. Und dann insistierte der König und er sagte, du musst mir dein Schwert zeigen. Und Shantideva sagte, okay, aber du musst ein Auge geschlossen halten. Du solltest das Schwert nur mit einem Auge anschauen. Und so schloss der König ein Auge und Shantideva zog das Schwert ganz leicht aus der Schwerttasche heraus. Und das strahlte so sehr an Licht, dass es fast das eine offene Auge des Königs blendete. Und er Und er blindete. Und daher bat der König dann Shantideva, schnell das Schwert zurück in die Scheide zu stecken. Und so gibt es verschiedene Geschichten über Shantideva. Er besuchte dann die Nalanda-Universität und dort verbrachte er eine Weile, aber er nahm nicht an irgendwelchen Unterrichtsfächern teil und gab auch keine Belehrung oder nahm auch nicht teil in irgendwelchen Aktivitäten. Anders als eigentlich von ihm erwartet war. Sondern es war so, dass er sich eigentlich hauptsächlich zurückzog in deiner kleinen Strohhütte. Und die Universität und die Leute fanden das nicht gut und waren nicht erfreut und nannten ihn Busuku. Busuku sind diese Wurzelsilben, die bedeuten Essen, Schlafen und Scheißen. Denn das ist alles, was sie dachten, dass er machen würde. Er brach keine Regeln, deswegen konnten sie ihn nicht wirklich rausschmeißen. Und dann traf sich so die Klosterleitung, um herauszufinden, wie man mit Busuku oder Shantideva umgehen solle. Und dann kam sie auf die Idee, dass er ja wahrscheinlich nicht wüsste, wie man lehrt, da er ja nie studiert und nicht bei irgendwelchen Klassen teilnimmt. Und sagten, okay, wir fragen ihn, eine Belehrung zu geben. Und nachdem dann so in der Öffentlichkeit klar wird, dass er ein totaler Versager ist, wird er von ganz alleine gehen und unsere Probleme sind gelöst. Und so verabredet sie einen Zeitpunkt, Shantideva oder Busuku möge dann an diesem Zeitpunkt Belehrung geben zu den Mönchen und alle wurden eingeladen. Sie bauten einen riesengroßen Thron auf dem Feld, sehr hoch, ohne irgendwelche Stufen oder Leiter, einfach bloß, um ihn bloßzustellen. Alle kamen zum richtigen Zeitpunkt und plötzlich erschien er. Wie aus dem Nichts saß er auf dem Thron. Und sie hatten keine Idee, wie er da überhaupt hochgeklettert war. Und sagte er, was für Teachings, was für eine Belehrung wollt ihr, dass ich gebe? Etwas, was schon existiert oder wollt ihr was Neues hören? Und alle sagten so unisono, etwas völlig Neues. Und dann gab er diese Belehrung. Er rezitierte diesen Text ohne Aufzeichnung oder irgendwelche irgendwas aufgeschrieben zu haben. Und es war so wunderbar, dass alle beeindruckt waren und alle dann eben Notizen sich machten, um diese Lehre aufrechtzuerhalten oder zu bewahren. Das ist die Geschichte von Shantideva. Und diese Belehrung, die er da an diesem Zeitpunkt gab, zu diesem Zeitpunkt gab, war der Bodhisattva-Avatara. Diese Belehrung da auf diesem Feld bei der Nalanda-Universität, als er gebeten wurde, sich als Lehrer zu beweisen. Am Anfang des Textes heißt es auch, dass Shantideva sagte, es gibt da nichts, das nicht schon von Buddha gelehrt wurde. Und daher kommt diese Belehrung wirklich in ihrer Gänze aus den Sutras heraus. All diese verschiedenen Belehrungen der verschiedenen Sutras hatte er dadurch in diesen Belehrungen so zusammengefasst, essentialisiert in ein sehr inspirierendes, kurzes Werk. Und daher wurde er sehr wichtig. Oder er wurde sehr berühmt vielleicht. Und sein Werk wurde eben auch ein sehr, sehr berühmter Text. Und große indische Meister, viele große indische Meister verfassten viele große Kommentare. Und es gibt wohl ca. 50 verschiedene indische Kommentare und in Tibet natürlich noch viel mehr. Das ist die Geschichte von Shantideva. Und natürlich, wenn ihr ein bisschen mehr ins Detail gehen wollt, dann könnt ihr auch die Einführung dieser Version in dem Kommentar von Kempo Kumpel, The Nectar of Manjushri's Speech, gibt es nicht auf Deutsch, publiziert bei Shambhala, nachlesen. Da gibt es auch eine kurze Biografie. Es gibt nicht so viele detaillierte Biografien über Shantideva. Und das Gesagte hier ist mehr oder weniger das alles, was überhaupt bekannt ist. Zweite Frage. Vielen Dank, dass du uns zeigst, dass Bodhicitta uns so sehr widerstandsfähig macht, stark und stabil in der Mitte einer Krise. Um mein Verständnis kurz zu checken, könntest du vielleicht Folgendes erklären? Absolutes Bodhicitta erkennt, dass die wechselseitige Abhängigkeit und die Momenthaftigkeit oder die Leerheit von erscheinenden Phänomenen. Und dann als Resultat aus dieser Einsicht entsteht relatives Bodhicitta spontan, ausgestattet mit großem Mitgefühl, das dann sich in unterstützende Handlung für die Wesen ausdrückt. Kann man das so sagen? Rinpoche sagt, ja, kann man so sagen. Aber tatsächlich musst du wissen, dass Bodhicitta das Herz des Geistes von Buddha ist. Der Geisteszustand eines Buddhas oder Bodhisattvas ist tatsächlich Bodhicitta. Und ein Bodhisattva-Geist oder ein Buddha-Geist, was ist das? Weisheit und Mitgefühl zusammen. Das nennen wir Buddha. Wenn also alle natürlich positiven Qualitäten vollständig erwacht sind. Wir können natürlich versuchen, es ja in ganz einfache Worte zu fassen, aus buddhistischer Sicht. So kann man zusammenfassend vielleicht sagen, die Essenz des erwachten Geistes ist Weisheit und Mitgefühl zusammen und die Qualität des erleuchteten Geistes. Normalerweise sagen wir so, absolutes Bodhicitta ist Weisheit und Mitgefühl ist normalerweise das relative Bodhicitta, aber die haben natürlich eine enge Verbindung. Zusammen sind sie Buddha. Wenn du also absolutes Bodhicitta sagst, dann bezieht sich das auf Weisheit. Weisheit beschreibt die Erfahrung, die Dinge so zu verstehen, wie sie wirklich sind. Ungetäuscht und erwacht ist dieser Geist. Wenn der Geist völlig frei ist von Unwissenheit oder Verblendung oder irgendwelchen Unklarheiten, dann ist dieses dann der Weisheitsgeist oder das absolute Bodhicitta. Wenn ihr jetzt verstehen wollt, wie man absolutes Bodhicitta entwickeln kann und es erfahren möchtet, um zu wissen, zu sehen, wie die Dinge sind, das ist dann die absolute Wahrheit sehen. Wenn du die Dinge so siehst, wie sie wirklich sind, das nennen wir dann absolute Wahrheit, absolutes Bodhicitta. Wenn wir aber die Dinge anders sehen, als sie tatsächlich sind, dann sind wir verblendet. Das ist der Punkt hier. Und alles, was ein bisschen mehr Klarheit schafft in Bezug darauf, wie die Dinge tatsächlich sind, wird peu à peu dann zum absoluten Bodhicitta führen. Und daher, sobald wir erkennen, dass alles von Ursachen und Bedingungen abhängig ist, dann werden wir ein bisschen klarer sehen, wie die Dinge wirklich sind. Wenn wir in der Lage sind, die Dinge als wechselseitig abhängig zu erkennen, sind wir ein bisschen besser, wie die wirklich sind, die Dinge. Wenn wir erkennen, wie alles Leerheit ist, und das schließt natürlich unser Ich auch ein, und wie wir sind, das ist absolutes Bodhicitta. Und das relative Bodhicitta ist natürlich Mitgefühl. Wenn wir ein bisschen mehr in der Lage sind, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, das sollte unsere Selbstbezogenheit und Selbstzentriertheit mindern. Und wir werden ein Verständnis entwickeln und Güte und Mitgefühl entwickeln. Und das hilft uns dann, alle als gleich zu betrachten, und zu erkennen, dass keiner Leid oder Schmerz haben will. Dieses Coronavirus zeigt uns, wie ähnlich wir alle sind, weil wir alle betroffen werden können. Es verschont nicht die Premierminister oder die Präsidenten oder Könige oder Königinnen. Und es verschont auch nicht die Armen oder Hilflosen, sondern alle werden auf gleiche Art und Weise betroffen. Und das betrifft auch nicht nur ein Land über ein anderes oder anstatt eines anderen. Nein, es betrifft alle Länder gleich und es betrifft auch alle Regionen gleichermaßen. Es wählt nicht danach aus, welchen Gott man verehrt. Es unterscheidet nicht zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Jeder kann dadurch betroffen werden. Und je mehr wir das verstehen, und dann gibt es da mehr Mitgefühl. Relatives Bodhicitta wächst an. Und manchmal ist es einfacher, zuerst mit der relativen Bodhicitta-Praxis Mitgefühl zu beginnen. Wenn wir so etwas über Mitgefühl verstanden haben, dann hilft uns das, das absolute Bodhicitta wirklich dann zu verstehen und zu erfahren. Wenn wir sagen, verstehen, sprechen wir nicht über intellektuelles Verständnis, sondern über erfahrungsbasiertes. Mitgefühlspraxis ist der Anfangspunkt, was dann zum absoluten Bodhicitta führt. Und dass wir dann das Verständnis mehr und mehr erfahrungsmäßig entwickeln. So ist das. Ja, so könnte man das dann ausdrücken, wenn man mag. Die dritte Frage lautet wie folgt. Wenn man Wut mit sich selbst spürt, aber dann keine Absicht hat, das auszuagieren, kann das als eine Geduldsform verstanden werden? Rinpoches Antwort ist, ja, kann sein, aber man muss wissen, die Hauptfrage hier, die wir uns stellen sollten, ist, was ist der Grund, warum du nicht die Wut ausagieren möchtest? Das ist die wichtigste Frage. Wenn wir erkennen, dass es nicht notwendig, nicht nützlich, nicht wertvoll, nicht gut ist, dass da nichts Gutes für mich oder andere, für jetzt oder langfristig entstehen kann, wenn man die Wut, Hass oder Übelwollen ausagieren würde, dann wird es tatsächlich eine Geduldspraxis und ist sehr gut. Aber wenn die Wut nicht ausgedrückt wird aufgrund von Angst oder weil wir nicht die Fähigkeit haben oder weil wir uns überrollt fühlen oder weil wir nicht in der Machtposition sind, das zu tun, dann ist es vielleicht keine Geduld. Aber natürlich, man sollte irgendwo beginnen und selbst das wäre schon mal ein guter erster Schritt. Die vierte Frage. In Bezug auf die selbstlosen Handlungen der Ärzte und Schwestern oder Ärztinnen und Pflegepersonal, die zurzeit in der Pandemie ja so viel machen, könntest du eine Belehrung darüber geben, in Bezug auf die kleineren Schritte, wie wir unseren Rüstung der Furchtlosigkeit stabilisieren und stärken können und wie wir anderen zu Diensten stehen können jenseits der Dharma-Praxis? Zum Beispiel, wie können wir alle auf dem Pfad uns entwickeln und was können junge Leute machen, um Älteren zu helfen? Rinpoches Antwort, ich muss hier eine Sache betonen. Du sagst hier, jenseits der Dharma-Praxis. Wenn wir anderen helfen, dann ist das Dharma-Praxis. Da gibt es nichts, was Dharma-Praxis ist, was anders oder getrennt davon wäre. Daher, wenn du helfen nicht Dharma-Praxis nennst, dann weiß ich auch nicht, was Dharma-Praxis ist. Da gibt es nichts Spezifisches Eigenes, was der Dharma-Praxis genannt wird. Das muss man verstehen. Weil die meisten von uns denken, Dharma-Praxis bedeutet, dass wir einfach in Meditation sitzen und irgendwelche Rituale ausüben oder Mantras rezitieren. Das ist natürlich eine Art der Dharma-Praxis, aber die wirkliche Dharma-Praxis ist, anderen zu helfen. Dharma-Praxis ist, an sich selbst zu arbeiten, mit Mitgefühl und unsere negativen Emotionen zu transformieren und anderen zu helfen. Das ist es. Jetzt hier in Sikkim sind die meisten im Lockdown. Und das hatte ich auch am Anfang der Belehrung erwähnt. Heutzutage sagt ja die Regierung und die sagen die Ärzte, dass man zu Hause bleiben soll und nicht so viel rumreisen oder laufen sollte, nicht so viele Orte besuchen sollte, wo viele Leute wären. Der Grund dafür ist, weil wir weder das Virus bekommen wollen, noch das Virus weitergeben wollen. So, wenn wir daher zu Hause bleiben mit der Absicht, dass wir nicht krank werden wollen, aber noch wichtiger, dass wir das Virus nicht anderen geben wollen und andere krank oder oder zu Patienten machen, dann ist das schon ein Helfen. Das kann man Helfen nennen. Das ist Dharma-Praxis. Das hilft anderen. Insbesondere hilft es den Älteren. Weil wenn ältere Leute das kriegen, dann ist es schwieriger für sie, dass sie das überleben. Wir können schon sehen, dass so viele schon gestorben sind und viele von denen waren Ältere. Natürlich sterben nicht nur Ältere, auch viele Junge starben. Aber die Älteren sind ja angreifbarer oder verletzlicher. Daher muss man wirklich gut über jede Situation nachdenken, in der man sich befindet. Welche Situation und was sind die Umstände, in denen man sich befindet? Und wie stehen die anderen in Bezug dazu? Und wann sollte man darüber nachdenken, was das Beste ist, dass wir anderen helfen, wie wir dann anderen helfen können. Vielleicht gibt es an deinem Ort irgendwie eine ältere Person und diese Person kann nicht einkaufen gehen. Ich weiß nicht, wie die Situation an vielen Orten ist, aber hier in Indien ist es noch nicht mehr erlaubt, dass Autos auf der Straße sind. Keine Taxis, keine Busse, keine Züge, nichts. Aber ältere Leute müssen natürlich trotzdem einkaufen gehen, ihre Medizin bekommen, Gemüse und all diese Dinge bekommen. Aber um dann wirklich auf den Markt zu gehen, Gemüse und Medizin und so weiter zu kaufen und dann die schweren Taschen zurückzutragen, ist nicht so einfach für ältere Leute. Wenn man so vielleicht ein jüngerer Mensch ist und dann Älteren helfen kann und das abnehmen kann, das wäre schon mal eine große Hilfe. Und da ist es wichtig zu gucken, ja, wozu sind wir in der Lage, in welcher Situation können wir wie helfen? Und wenn wir aber nicht erkennen, wo wir nützlich oder gebraucht wären, dann fangen wir einfach damit an, uns selbst zu helfen. Und da müssen wir dann schüchtern die Rüstung der Furchtlosigkeit anlegen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Angst haben nicht notwendigerweise nützlich ist. Dinge passieren in unserem Leben. Gute Dinge passieren im Leben, schlechte Dinge, sehr, sehr schlechte. Alles geschieht im Leben. Und wir wissen niemals, wann diese Dinge passieren werden. Und wenn diese Dinge dann eintreten, dann gibt es dann keine Chance, das zu verändern. Es geschieht dann einfach. Und das heißt, selbst wenn wir sehr verängstigt sind, wird uns diese Furcht nicht helfen. Deswegen, ob wir nun heute oder morgen oder nächste Woche sterben müssen, dann werden wir halt sterben. Die Angst wird das nicht ungeschehen machen können. Daher bringt sie nichts. Daher sollten wir furchtlos sein und freudvoll, glücklich und auf eine bedeutungsvolle Art und Weise ohne Furcht den Tag verbringen. Bedeutet aber nicht, dass wir vielleicht dann doch manchmal schnell handeln müssten oder dass wir nicht vorsichtig sein dürfen. Oder dass wir nicht irgendwas oder dass wir irgendwas Schädliches machen sollen oder dass wir unser Leben aufs Spiel setzen sollten oder dass wir die Sicherheit anderer riskieren sollten, das wäre nicht Furchtlosigkeit, das wäre Dummheit. Und da gibt es dann zwei Fragen, die nicht sich auf die Bodhisattva Avatara-Belehrung beziehen. Die erste ist: Könntest du das potenzielle Ergebnis erklären und besonders den Unterschied zwischen einmal einer Belehrung oder Praxisretreat oder so, wenn man daran teilnimmt, so tatsächlich im wirklichen Leben und im Vergleich dazu, wie das ist, wenn wir ja so einen Livestream hier online schauen oder eine Aufnahmeaufzeichnung anschauen oder anhören. Gibt es da irgendwas, was da verloren geht, weil man nicht in der Gegenwart einer Person ist in diesem Moment und einfach nur eine Aufzeichnung, eine Live-Übertragung sieht oder hört? Und wenn ja, was geht da vielleicht verloren oder wie kann man so eine Aufzeichnung oder eine Live-Belehrung dann tatsächlich am besten nutzen? Und gibt es da Arten von Belehrung oder Retreats, die sich eben nicht eignen, so in Form von Aufzeichnungen mit anderen zu teilen? Rinpoches Antwort sagt: Weißt du, was wir jetzt haben hier, ist natürlich eine völlig neue Technologie und ich denke, die ist sehr gut. Und ich denke, da ist kein großer Unterschied dazwischen, ob du eine Belehrung direkt erhältst in der Gegenwart eines Lamas oder durch eine Online-Belehrung, die live ist oder auch aufgezeichnet ist. Macht keinen großen Unterschied. Die Hauptsache ist die Belehrung selbst. Manchmal ist es aber so, natürlich, wenn ich Belehrung gebe oder einen Vortrag halte, dass ich dann gerne die Gesichter der Leute anschaue. Und wenn ich deren Gesichter nicht sehe, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich sie nicht erreiche oder nicht mit ihnen kommuniziere. Und wenn ich deren Gesichter sehe, dann kann ich erkennen, ob das, was ich sage, sie wirklich erreicht oder eben nicht erreicht und wie das dann so empfangen wird. Und daher dann ganz unabhängig davon, was ich für Reaktionen auf den Gesichtern der Zuhörer vor mir ablese, kann ich dann die Belehrung verändern und anpassen, was ich dann sage und was ich nicht sage oder zu welchem Thema ich dann vielleicht weitergehe oder was ich erkläre oder was ich vielleicht ja nicht erkläre, solche Dinge. Was ich sagen will, die Lehrer und Lehrerinnen, die hängen natürlich sehr ab von den Reaktionen der Schüler und Schülerinnen, insbesondere die Gesichtsausdrücke. Und das gibt es natürlich nicht in aufgezeichneten Belehrungen. Also das ist natürlich eine sehr allgemeine Antwort. Aber das könnte ein Nachteil sozusagen sein. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch etwas Gutes und Positives und vielleicht Besseres. Denn man kann eine Belehrung wirklich dann hören, wann es dir passt. Ganz gemütlich kannst du da sitzen. Und wenn du müde wirst, dann kannst du Pause drücken und dann kannst du später weiterhören. Da gibt es auch wirklich viele gute Dinge, die da entstehen, wenn wir eine aufgezeichnete Belehrung oder eben eine Live-Online-Belehrung hören. Und im Buddhismus ist es, oder im Lehren vom Buddhismus immer wie folgt. Man muss eben gut entscheiden, was man lehrt oder wo man zuhört, wenn es da so viele Belehrungen und verschiedene Praktiken angeboten werden. Und es ist nicht so, dass wirklich jede Belehrung, jede Praxis angemessen und hilfreich für jeden ist. Wenn also ein Lehrer oder Lehrerin eine gewisse Gruppe unterrichtet, vielleicht auch nur eine kleine Gruppe, und dann wissen sie, was da gelehrt werden kann, aber und was die Zuhörerschaft verstehen kann und was vielleicht nicht so viel erklärt werden muss oder was mehr erklärt werden muss. Also da kann sozusagen in Übereinstimmung mit der Zuhörerschaft dann können bestimmte Worte und Inhalte ausgewählt werden. Und Und sowas kann dann manchmal geschehen. Und wenn ich dann etwas sage, was nicht so angemessen und angebracht ist für eine bestimmte Person, kann es sein, dass die Person das vielleicht hört, aber dann keinen Nutzen daraus zieht. Sondern es kann sogar sein, dass sogar ein Missverständnis oder sowas entsteht. Und es ist wichtig eben zu verstehen, dass in einer Belehrung eines Lamas, dass wir natürlich da etwas immer nur so, ja, sehr selektiv hören, wie so ein Fragment, ein Bruchstück. Aber dann immer davon denken, ah ja, das wäre das Ganze. Die nächste Frage ist, könntest du bitte sagen, wie Dützi am Rita zurzeit hilfreich sein könnte und wie es auf körperlicher, geistiger oder spiritueller Ebene wirkt? Dützi herstellen oder einnehmen ist eine Vajrayana-Praxis, wirklich etwas sehr Tibetisches. Ich weiß nicht, ob es in anderen Kulturen, die nicht buddhistisch sind, auch Dützi gibt. Und das kommt von den 6 Befreiungen. Dützi ist Medizin, aber nicht eine Medizin gegen eine bestimmte Krankheit. Es wurde so ein großes Drupchen gemacht und dann Praxisretreat. Und alle möglichen Heilkräuter werden so zusammengebracht, gesegnet während des ganzen Retreats. Und viele Mantras werden rezitiert, der Segen gelangt dann in diese Kräuter. Und da gibt es dann Meditationssitzen und ähnliche Aktivitäten, die dann täglich zusammen praktiziert werden und auch nächtlich. Und Dützi wird dann hergestellt aus diesen medizinischen Heilkräutern und die eben auch diesen Segen erhalten hatten. Das wird dann von vielen Mönchen so dann hergestellt. Nicht nur bei 1 oder 2 Leuten, sondern normalerweise nicht weniger als 20. Manchmal sind 100 Leute, die da zusammenkommen und das praktizieren. Und das wird dann in verschiedener Art benutzt. Manche nehmen es als Segen für irgendwas. Nimmt man einfach nur ein bisschen. Wenn es einem nicht gut geht, nimmt man ein bisschen was. Und das können wir auch für die spirituelle Stärke benutzen. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Das ist wie Mantra rezitieren. Es wirkt ähnlich. Also nimm mal ein bisschen, brauchst nicht viel nehmen. Und das hilft, das ist gut. Und wenn es nicht hilft, dann hat es sicher nicht geschadet. Das ist schon mal sicher. Denn es ist eine Zusammensammlung, eine Mischung von nicht giftigen, positiven Kräutern, die nicht schädlich sind. Und man wird dann keine körperlichen Nebenwirkungen spüren. Okay, jetzt kommen ein paar Fragen von der Live-Zuhörerschaft. Ich habe eine Frage in Bezug auf die Verbindung zwischen starken Emotionen und Energie. Zum Beispiel, wenn wir unter starken Emotionen stehen, dann ist es manchmal so, dass wir impulsiv handeln, die wir sonst nicht machen, also Handlungen ausüben, die wir sonst nicht machen würden und die wir vielleicht später bereuen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt stark unter dem Einfluss von Wut stehen. Aber manchmal scheint es auch so zu sein, dass diese emotionale Energie manchmal hilfreich ist und dann wirklich das bewirkt, was wir bewirken wollen und dass es ohne das nicht gehen würde. Und die Frage ist, ohne diese starken Emotionen, haben wir denn trotzdem genug Energie? Also was ist so die Beziehung und Verbindung zwischen Emotionen und Energie? Rinpoche sagt, ich denke, es ist wie folgt. Wenn du mit einer positiven Emotion oder Motivation kombiniert mit einer starken Emotion, wie zum Beispiel Mitgefühl oder Liebe, zusammenbringst und dann handelst, dann wird das etwas sehr Positives. Da gibt es dann viel positive Energie. Wenn wir mit starker negativer Emotion reagieren, dann werden wir noch mehr negative Emotionen kreieren. Es geht also nicht darum, Emotionen an sich, sondern was eine Emotion das ist. Das determiniert dann, in welche Richtung es geht. Und die Frage geht dann weiter. Also unsere Energie kann ausgedrückt werden durch Emotionen mit einem positiven oder einem negativen Resultat. Rinpoche sagt, ob du das jetzt Energie nehmen willst oder nicht, es liegt an dir. Aber wie auch immer, es gibt uns den Impuls, etwas zu tun. Zum Beispiel, wenn wir starkes Mitgefühl haben, wird man natürlich mitfühlendere Dinge machen, hilfreichere Dinge, Dinge, die einen berühren. Dann sind wir motivierter. Und wenn unsere Emotion vielleicht Hass ist, dann machen wir destruktivere Dinge. Denn Wut oder Hass, die bringen uns dazu, eben destruktiveres, schädlicheres zu machen. Das ist der Unterschied. Wenn die Emotion positiv ist, dann ist das sehr gut, sehr nützlich. Aber wenn die Emotion negativ ist, dann entsteht daraus viel Schaden. Und wir sind eben motiviert, Schaden zu verursachen. Das ist der Punkt hier. Daher, wenn eine Emotion entsteht in uns, dann müssen wir erkennen, ob das eine positive Emotion ist oder irgendwie eine negative. Und dann mit diesem Verständnis sollten wir dann, wenn es eine negative Emotion ist, dann sollten wir einen Weg finden, sie loszulassen oder sie verändern. Oder manchmal können wir sie eben sogar transformieren. Und dann sollten wir versuchen, positive Emotionen auszuprobieren. Zum Beispiel Bodhicitta oder Mitgefühl erzeugen. Oder dass wir einfach unsere Motivation verbessern. Es geht darum, hier also unsere Motivation zu erkennen, wie wir uns auch motivieren können, wie wir eine starke Absicht entwickeln können, wie wir etwas Hilfreiches, Positives, Nützliches machen können. Ich glaube, das war's für heute. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Beste. Seine Heiligkeit der Kamapa wird ein paar Gebete für die Welt rezitieren. Das könnt ihr bei katschioffice.org nachgucken. So, dass wir alle befreit werden mögen von der Pandemie. Auch insbesondere für die leiden und gestorben sind innerhalb dieser schwierigen Zeiten. Und für diejenigen, die wirklich so hart arbeiten, so viele Opfer darbringen, für die Leute, die krank sind auf der ganzen Welt. Also, vielen Dank und ich wünsche euch alles Gute und nur das Beste. Dankeschön.